Servus, herzlich willkommen zu einer Stunde Talk und Frage an Maura Pormann. Was kann die deutsche Fußballnationalmannschaft von Ihnen lernen?
Am Kickertisch wahrscheinlich einiges.
Und vor allem, wie man Weltmeister werden kann.
Ja, das auch.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Maura Pormann, amtierende Tischfußball-Weltmeisterin.
Servus nach Kassel, Maura Pormann. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir fangen mal ganz simpel an. Es gibt Weltmeisterschaften im Tischkickern? Fragezeichen.
Ja, kann man sich kaum vorstellen. Man kennt Kickern ja meistens eher so aus der Kneipe, aber das ist auch auf ganz großem Niveau möglich.
Also es geht um diese Stangen mit den Figuren dran, an denen man dreht und so weiter. Bei der WM, was waren da für Nationen am Start?
Oh, das war, ich kann nicht sagen, wie viele es tatsächlich waren, aber es war sehr international. Es werden immer mehr, also man merkt, wie Tischfußball auch immer mehr seine Flügel breitet und in neue Regionen ausfliegt und die kommen eben dann wirklich bei diesen großen internationalen Turnieren zusammen.
Also wo sind denn die Tischfußball-Hochburgen weltweit?
Deutschland ist auf jeden Fall sehr weit mit vorne. Also wir sind, was die Organisation auch angeht, haben wir, glaube ich, die Nase vorn. Sehr gut läuft Tischfußball auch in Österreich, Frankreich, in Luxemburg erstaunlicherweise. Da ist das Einzugsgebiet natürlich sehr viel kleiner, aber es sind sehr viele sehr gute Spieler. Die USA sind stark vertreten und immer auch ein Spieler um den Titel.
Und wo haben Sie Ihren Weltmeistertitel geholt?
Jetzt zuletzt in Spanien, in Saragossa.
Also es gab schon vorher auch schon welche.
Ja.
Und gegen wen haben Sie diesmal gewonnen?
Diesmal haben wir im Finale gegen zwei Bulgarinnen gestanden.
Also das heißt, es war ein Doppel in dem Fall.
Genau.
Und was bekommen wir da für einen Pokal und für eine Prämie?
Es gab eine Medaille, einen Händedruck und Ruhm und Ehre.
Also bei Vergleich, die deutschen Nationalspieler hätten in Katar, wenn sie einen Titel geholt hätten, 400.000 Euro pro Person bekommen.
Ja, die hätte ich auch gerne bekommen.
Sind aber in der Vorrunde ausgeschieden, hat sich also erledigt.
Ja, gut.
Okay. Aber das heißt, es war auch nicht Ihr bislang einziger Erfolg. Wo sind überhaupt die ganzen Pokale und Medaillen?
Die stehen bei mir zu Hause im Kickerraum und hängen da an der Wand.
Da ist also wahrscheinlich, da braucht man sogar Platz inzwischen.
Genau. Also ich habe auch nicht alles behalten auf meinem Weg in diesem Sport, aber viele, die mir was bedeuten, die also manchmal sind es auch ganz kleine Pokale, die aber einfach eine Geschichte haben, weil es das erste Mal war, dass ich in einem offenen Feld gewonnen habe zum Beispiel.
So, und was hat sich aus diesem WM-Titel für Sie ergeben?
Inwiefern?
Also was hat sich dadurch verbessert in Ihrem Leben möglicherweise? Wahrscheinlich also, wären Sie heute nicht bei uns eingeladen, so fangen wir ja, schon mal so an.
Ja, das ist natürlich total toll. Und es hat natürlich auch, es bietet die Möglichkeit, Kickern weitreichend zu präsentieren als echten Sport. Und dadurch, dass ich diesen Titel gewonnen habe, kann ich eine der Botschafterinnen für diesen Sport sein. Und das ist natürlich für mich persönlich total toll, aber eben auch für die ganze Community, weil Kickern in den letzten Jahren einfach beständig wächst. Und das ist wahnsinnig toll zu sehen und auch selbst mitzuerleben. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren aktiv dabei und da hat sich schon einiges verändert, gerade auch was die Frauen angeht. Also die Frauenquote ist jetzt sehr viel höher als vor 10 Jahren.
Und das Ganze ist auch ein Profisport, in Ihrem Fall auch. Sie sind Profi im Tischkickern?
Soweit man es sein kann, ja.
Ja. Wer finanziert das? Also ich habe das noch nie im Pay-TV gesehen.
Ja, es wird immer noch daran gefeilt, Kickern möglichst publikumstauglich zu präsentieren, weil das Spiel unglaublich schnell abläuft. Also so eine Schussbewegung, die ist für ein ungeschultes Auge sehr schwer nachzuvollziehen, wo jetzt gerade der Ball wie eingeschlagen ist. Das heißt, es braucht noch ein bisschen mehr ein Format, also wenn man es fernsehtauglich machen möchte, dass es für die Zuschauer auch nachvollziehbarer ist, was da gerade passiert. Es geht natürlich über Zeitlupen oder ähnliches, aber auch über eine gute Gesamtstory, die dahinter steckt. Über das gemeinsame Erleben vor Ort, ja.
Also es gibt ja sogar schon Debatten im Sport intern, ob es nicht olympisch werden soll.
Ja, das fände ich auch total gut. Also wie gesagt, es ist alles am Wachsen. Es steigen auch immer mehr Sponsoren mit ein. Deswegen kann das Ganze natürlich auch nochmal anders wachsen. Es ist noch auf dem Vormarsch.
Okay, also wenn schon jetzt, wie wir gesehen haben, bei den Winterspielen schon Sportarten, wo man irgendwie mit dem Besen auf dem Eis wischen muss oder Leute irgendwie den Berg hochrennen, Skier abschnallen, anschnallen und so weiter. Wenn das schon olympisch ist, dann kann es eigentlich auch, würde ich auch sagen. Wenn Sie Leute kennenlernen auf Partys, im Zug und Sie kommen ins Gespräch und dann sagen Sie irgendwann, Sie sind Tischkicker-Profi.
Ja.
Wie reagieren die Leute?
Manche sehr ungläubig. Viele sagen, ach, Tischtennis, ja, das habe ich auch schon gespielt. Sag ich, nee, Kickern mit den Stangen. Also es ist noch nicht bei allen so, oder bei den meisten ist es nicht präsent, dass man beim Kickern wirklich auch eine Weltmeisterschaft mitspielen kann. Wenn wir uns dann länger drüber unterhalten, dann finden die meisten das ziemlich cool, weil es eben, viele haben in ihrem Leben schon gekickert. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, weil sie eben in der Kneipe schon mal dran standen oder als Kind. Und wenn man dann hört, dass das eben auf so einem Level möglich ist, dann hat man ja auch eigene Assoziationen dazu, wie sich das anfühlt, am Kickertisch zu stehen, was man da für Erinnerungen dran hat, mit wem man das schon gespielt hat. Und ich glaube, dass sowas in dem Moment hochkommt und dann auch das Verständnis für diese Leistung nochmal anders macht.
Also weil die gerade schon erwähnen, dass diese Dinger ja auch oft und überall rumstehen.
Ja.
Wenn Sie in einer fremden Stadt, in eine unbekannte Kneipe gehen und Sie hören aus dem Nebenzimmer das Geräusch vom Tischkicker, was regt das in Ihnen an? Was passiert da?
Auf jeden Fall Neugier. Also ich gehe immer gucken, auch wenn ich beim Shoppen unterwegs bin und manchmal steht ja auch in so einem Laden dann mittendrin ein Kickertisch. Ich höre das ja sofort, den Sound. Da muss ich natürlich erstmal gucken gehen. Was ist das für ein Tisch? In welcher Verfassung ist der? Macht das Spaß, da mal dran zu spielen? Aber meistens gehe ich gezielt schon eher in Läden, wo ich weiß, dass da gute Tische stehen.
Weil natürlich auch in Kneipen oft Dinger rumstehen, die sind windschief, der Ball rollt von selber ins Tor und so, das ist
ja
natürlich schwierig.
Ja, und die sind nicht gut geölt und solche Dinge. Und einerseits ist natürlich toll, dass überhaupt Tische da sind. Andererseits bin ich mittlerweile sehr verwöhnt, was dann ja die Qualität des Tisches angeht, wenn ich eben auch meine Profi-Tricks machen möchte.
Über die werden wir gleich reden, aber ich wollte noch wissen, ob Sie eigentlich nachts vom Tischfußball träumen.
Ich glaube, in den durchschnittlichen Nächten nicht. Aber was sehr häufig passiert und auch nicht nur mir passiert, ist, dass nach langen Turniertagen, wenn der Körper zur Ruhe kommt und man kurz vorm Einschlafen ist, dass dann der Körper nochmal schnell einen Ball halten oder schießen will. Das heißt, die Arme machen dann so schlagartige Bewegungen. Könnte relativ gefährlich sein, wenn jemand daneben liegt.
Also es hört nicht auf.
Nein.
Wir werden über den Tischfußball reden und auch über andere Seiten Ihres Lebens. Sie sind auch noch Musikerin, Psychologin, Vortragskünstlerin. Also all das wird besprochen mit Maura Pormann, die uns aus Kassel zugeschaltet ist. Ja, was würden Sie sagen, ist Ihr Status in der Kickerszene? Sind Sie ein Star? Kennt man Sie?
Also mich kennen auf jeden Fall mehr Leute als ich. Andersrum.
Oder als mich?
Ja, als mich.
Nein, mich.
Oder als dich, ja, das
ja,
auch.
Oder sie.
Genau. Star, glaube ich nicht, aber mir wird immer mal wieder gesagt, und das fand ich ganz interessant zu hören, dass ich eine der Vorreiterinnen bin, was die Frauen in der Männerszene angeht. Also es gibt verschiedene Disziplinen, die gespielt werden bei Turnieren, unter anderem oft ein offenes Doppel. Das heißt, da darf jeder und jede mitspielen, im Gegensatz zum Juniorendoppel, Damendoppel oder ähnlichem. Und ich spiele eben regelmäßig seit Jahren in diesem offenen Doppel mit und spiele auch oft an der Spitze mit und habe mir da auch schon Treppchenplätze gesichert. Und das mache ich als eine der wenigen Frauen. Und jetzt kam eben die ein oder andere Frau zu mir, die sagte, dass sie das sehr inspiriert und auch motiviert hat, genau deswegen weiterzumachen und nochmal anders zu trainieren.
Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Kompliment.
Total. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich es ja nicht deswegen mache. Es ist einfach aus der Leidenschaft entstanden und aus diesem, ich möchte halt einfach mitspielen, egal mit und gegen wen. Ja, und dass es jetzt so gekommen ist, finde ich total toll.
Wer ist denn der Lionel Messi, der Cristiano Ronaldo oder die Marta oder Hope Solo des Tischfußball?
Von den aktiven SpielerInnen aktuell würde ich sagen Tony Spreademan, ein US-Amerikaner, der von der Konstanz her einfach raussticht. Der also wirklich regelmäßig die Turniere gewinnt und auch mit einer Wahrscheinlichkeit oben mitspielt, wie es kaum jemand anders tut.
Und sozusagen historisch betrachtet, es gab glaube ich so einen Belgier, der schon irgendwie 160 Mal
genau.
Weltmeister geworden ist.
Frédéric Collignon, der war nochmal eine ganz andere Nummer. Also was der eine Disziplin und einen Ehrgeiz hatte, in jedem Spiel sein Bestes zu geben, das war, ich glaube, das sucht seinesgleichen. In diesem Sport auf jeden Fall. Also der hat nochmal so anders das Level auch angehoben, weil er wirklich eben immer, nahezu immer gewonnen hat. Man kann also richtig angeben, wenn man sagt, ey, ich habe mal ein Spiel gegen Fred gewonnen, weil das hat kaum jemand.
Und haben Sie es?
Nein, ich habe nie gegen ihn gespielt. Das war leider vor meiner Zeit, dass sein aktives Ende sozusagen war.
Bei dem sogar in der Zeitlupe noch die Schüsse schnell waren wie der Flügelschlag eines Kolibris, also nicht nachzuvollziehen. Ja, jetzt wollen wir das Ganze mal so ein bisschen erklären, was da so passiert bei dem Tischfußball. Wie gesagt, viele kennen es aus der Eckkneipe, dass da noch so ein alter Kasten rumsteht mit den Stangen dran und so weiter. Ja, was ist denn sozusagen der Unterschied zu dem, was Sie machen im Vergleich zu den Eckkneipen?
In der Kneipe wird der Ball sehr gerne, sehr schnell und viel bewegt. Das heißt, es geht auch viel darum, den Ball nach vorne zu bringen und direkt zu schießen. Beim systematischen Turnierspiel geht es eher darum, den Ball so ein bisschen bayernmäßig zu behalten und die Kontrolle darüber zu behalten, um dann mit dem einen gezielten Pass und dem einen gezielten Schuss ein großes Ergebnis zu erzielen.
Und also bessere Tische nehme ich an, keine Zigarettenbrandlöcher am Rand?
Das natürlich auch, genau. Also die Tische sind in einem anderen Zustand. Das heißt, da dürfen keine Getränke zum Beispiel drauf abgestellt werden, weil, wenn das Getränk umkippt, ist natürlich der ganze Tisch versaut.
Ah, oppala, was sind wir da schon wieder da reingekippt? Ja, genau. Also kann schon schnell passieren in der Kneipe. Auch wahrscheinlich keine alkoholisierten Spielerinnen und Spieler.
Nein, generell jeglicher Konsum von, ja, wie sagt man das? Alkohol zählt ja in dem Sinne jetzt nicht als Droge, aber das ist natürlich... wird alles ausgeschlossen.
Dann gibt es ja so, in der Kneipe gibt es auch gerne Leute, die machen da so einen Triller, so ein Dauerkurbeln, das ist
ja
aber auch nicht erlaubt.
Nein, wildes Kurbeln ist nicht erlaubt. Was man darf, sind aber 360 Grad vor und nach der Ballberührung. Das heißt, ich kann eine ganz gezielte Bewegung machen, dass ich die Stange einmal drehe, aber den Griff eben wieder rechtzeitig fest in der Hand habe, sodass die Bewegung abbremst. Wenn der einfach wild durchdreht, wäre es ein Foul.
Und dann gibt es auch gelb oder rote Karte? Nein.
Doch. Es gibt Verwarnungen, es gibt aber auch direkte Konsequenzen. Also wenn ich jetzt den Ball durch dieses Durchdrehen zum Beispiel reinschieße, dann zählt nicht nur nicht das Tor, sondern der Gegner, die Gegnerin bekommt auch den Ball.
Ja, gibt es denn auch einen Videoschiedsrichter? Gibt es da so einen Keller in Köln?
Nein, also es gibt bei großen Turnieren gibt's eine Regie, wo dann eben die Tische, die über Video übertragen werden, auch noch mit beobachtet werden können. Das heißt, wenn wirklich mal irgendwelche Zweifel aufkamen, war das jetzt ein Tor oder war es keins, dann kann sowas nachgeschaut werden. Das meiste lässt sich aber direkt real am Tisch sehen.
Im Tögeli-Kasten sagen die Schweizer dazu, oh, der Tögeli-Kasten. Und die Österreicher sagen Wurzler, noch bitte ja, genau. Der Wurzler-Kasten. Also es ist international. Und Sie haben ja gerade schon erklärt, wie das geht mit den Schüssen. Also es geht auch darum, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, unter diese Spieler einzuklemmen und dann sozusagen plötzlich ruckartig irgendwas zu tun, womit der andere nicht rechnet, wo keiner im Weg ist. Da gibt es also ganz verschiedene Schusstechniken. Ich glaube, Pin-Shot, Pull-Shot, Jet. Können Sie es uns mal irgendwie an einem Schuss mal erklären, vielleicht auch an einem, den Sie besonders gut können?
Ja, also welcher sich gut eignet, um es zu erklären, ist zum Beispiel der Pullshot. Da fahre ich mit meiner Dreierreihe, also mit meiner Stürmerreihe, ganz von mir weg an die Bande. Ich habe also den weitmöglichsten Weg, wieder bis zu mir hinzuziehen. Und der Ball liegt innen gesehen neben der Puppe. Das heißt, die Puppenkante berührt den Ball. Durch die Bewegung, die jetzt möglich ist, wenn ich jetzt also die Stange zu mir hinziehe, wird der Ball vor dem Tor entlang geführt. Das heißt, der Ball hat die komplette Torbreite als Möglichkeit, um letztlich einzuschlagen, wenn ich dann zusätzlich zu dieser Seitwärtsbewegung die Geradeausbewegung einleite. Bei dem Schuss kommt es also darauf an, ich beobachte, was da im Spiel passiert und wenn ich denke, das ist jetzt die Lücke, die ich schießen sollte, dann ziehe ich den Ball bis zu der entsprechenden Position und drücke ihn nach vorne.
Und umgekehrt, wenn Sie verteidigen, haben Sie ja den Torwart und schauen, dass Sie genau mit den Parallelen mitfahren, um eben die Schussrichtung zu verstellen.
Nein.
Nein, doch nicht.
Also beim Tor, ich bin hauptsächlich Torwart in den letzten Jahren gewesen. Und es ist weit verbreitet, dass man denkt, man müsste die ganze Zeit mitfahren und auf Ballhöhe sein und das Ganze mit reagieren. Aber die Schussgeschwindigkeiten, die möglich sind, wie Sie es eben schon beschrieben haben bei dem Fred, selbst der langsame oder in Wiederholung der Schuss ist so schnell, dass man den kaum sieht, das würde also nicht hinhauen. Ich kann darauf nicht reagieren. Das heißt, was ich als Verteidigerin mache, ich gucke mir natürlich erstmal an, wie ist das Niveau meines Gegenübers? Kann ich das auf Reaktion fahren? Aber sobald ich das nicht kann, muss ich das über schlaue Entscheidungen machen. Das heißt, ich muss zum einen erahnen, was kommen kann und zum anderen Informationen sammeln aus dem Spielverlauf heraus. In welcher Situation hat er sich wie entschieden? Auf welches Bild, so nenne ich das, wenn ich also mit meiner Verteidigerpuppe und dem Torwart eine bestimmte Abfolge gefahren bin, das würde ich als Bild bezeichnen. Auf welches Bild hat er was geschossen? Was kann ich daraus mitnehmen für spätere Situationen?
Das heißt, es hat also ganz offensichtlich auch mit Psychologie zu tun.
Ja, mit Taktik.
Mit Taktik. Beobachtungen. Antizipation würde man sagen wahrscheinlich.
Und wirklich mit dem Einschätzen des Gegners.
Und der Gegner weiß ja auch, dass Sie einschätzen und versucht dann vielleicht was zu tun, womit Sie jetzt nicht rechnen, weil er vorher sich anders verhalten hat.
Und da wird es interessant. Also da fängt es für mich an, wirklich Spaß zu machen. Wenn es also auf einer mentalen Ebene ein sich gegenseitig immer wieder Aufgaben stellen wird.
Also es gibt ja einen Kinofilm, einen Kultfilm, absolute Giganten, ja. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen,
natürlich.
Spielt in Hamburg und eine Schlüsselszene ist eben so, ja. so ein Kampf, wo so zwei eigentlich, sage ich mal ein bisschen so zwei Trottel gegen so zwei Profis spielen und das ist also wirklich in einer irren Weise auch aufgenommen. Es ist wirklich der Kampf des Lebens, kann man fast schon sagen, und da passiert sowas Ähnliches wie das, was Sie da gerade schildern, eben auch Psychologie, Tricks und so weiter. Es hat ja auch damit zu tun, dass man unter anderem auch den Gegner versucht zu verunsichern. Manche tun das. Nämlich wie? Was kann man machen? Schmatzen, Augenrollen?
Ja, das sind so Dinge, die man machen könnte. Also es gibt natürlich Dinge, die auch verboten sind. Also ich darf nicht aktiv laute Ablenkungen machen oder sowas. Ich persönlich bin gar kein Fan davon, den Gegner abzulenken, weil ich mir denke, die Energie nutze ich viel lieber, um mich zu konzentrieren. Aber das ist natürlich dann eine Typsache. Es gibt aber Menschen, die das machen, die also dann versuchen, zwischendurch mal einen netten Spruch zu machen oder klatschen nochmal in die Hände, obwohl es schon fast losgeht und solche Dinge. Also grenzwertige Dinge, die aber noch im Rahmen sind.
Aber Sie verzichten drauf.
Nur gut, ja.
Das Ganze ist ja auch möglicherweise verletzungsanfällig, anders als der normale Fußball. Also was sind typische Verletzungen beim Tischfußball? So wie der Tennisarm im Tischfußball?
Ich glaube, das Ego, das wird da immer mal wieder verletzt. Nee, körperliche Verletzungen sind selten. Also es gibt natürlich, wenn man eine schlechte oder falsche Technik ausübt und das regelmäßig macht, kann das auch zu Tennisarm oder ähnlichen
Sehnenscheidenentzündung.
Genau. Passiert aber meistens eher selten, weil man sich ja auch gegenseitig austauscht und man merkt ja irgendwann auch, das fängt an weh zu tun und dann ist es ja möglich, das ein bisschen umzustellen. Was sehr selten passiert, ist, dass wenn ein Ball rausfliegt, dass der mal genau jemanden ins Auge trifft oder sowas. Kommt vor, ist aber wirklich selten.
Aber haben Sie es schon mal erlebt?
Dass ich jemanden damit abgeschossen habe, ja. Ich selbst wurde zum Glück noch nicht hart getroffen.
Und was ich auch von Ihnen gerne wissen möchte, weil Sie ja so gut sind und ja, vielleicht irgendwelche Kneipentypen Sie unterschätzen, auch so klischeemäßig als Frau, haben Sie es schon mal ausgenutzt und vorgeschlagen, man könnte doch mal ein kleines Match machen?
Nein, aber ich würde das total gerne mal machen. Ich glaube aber, dann müsste es wirklich irgendwo sein, wo man mich gar nicht kennt. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, ich würde das dann nur an einem Tisch machen, den ich auch bespielen kann. Also wenn es einer ist in einem schlechten Zustand, dann wäre das wahrscheinlich eher witzlos. Und da, wo die guten Tische stehen,
da kennt man sich.
Da kennt man mich dann wahrscheinlicher. Aber vielleicht klappt das irgendwann mal. Dann schön in einem Kleidchen gehe ich dahin.
Wie geht denn das eigentlich? Zeig mal, wie geht denn das eigentlich? Wollen wir auf 100 Euro spielen?
Ja, aber dann würde ich sagen, nee, wir spielen erstmal um 10 Euro und dann verliere ich. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt machen wir doppelt oder nichts. Also so, dass wir das langsam steigern und ich meine Kraft noch abwarte, damit ich auch erstmal schauen kann, was der Gegner da überhaupt macht.
Und dann geht's los.
So ist es.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Maurer Pormann, Lieblingsgeräusch.
Nämlich was für ein Lieblingsgeräusch?
Wenn der Ball ins Tor einschlägt.
Was ist das für ein Geräusch? Wie macht das?
Das kommt auf den Tisch an. Die Tische klingen unterschiedlich. Und es kommt auf den Schuss an. Mein Lieblingsgeräusch ist ein Bandenschuss von hinten auf einem Tisch, der nennt sich Tagball. Der wird gar nicht mehr gespielt, aber das hatte so einen sehr befriedigenden, satten und trotzdem hell klingenden Ton. Das war einfach toll.
Wenn's einschlägt. Ich habe mal ein Video von Ihnen gesehen, wo Sie trainieren und es ist absolut erstaunlich. Sie nehmen dann den Ball von irgendeiner Figur des Abwehrspielers oder so, dann gibt es eine kleine Seitwärtsbewegung und dann geht's zack mit der Seite angeschnitten über die Bande und dann fliegt der Ball rein.
Ja.
Und das können Sie absolut abrufen, jederzeit. Das ist faszinierend.
Ja, na gut, das ist natürlich die Voraussetzung.
Ich fernbewundere Sie von hier, von München aus nach Kassel.
Also das ist natürlich die Voraussetzung, dass ich das eben auf dem Level auch abrufen kann unter Druck, dass ich also im Training auch möglichst meine 10 von 10 Versuchen schaffe. Dafür trainiere ich es ja.
Ja, für alle, die uns später jetzt erst eingeschaltet haben, Maurer Pormann ist bei uns und sie ist amtierende Weltmeisterin im Tischfußball und uns aus dem HR-Studio in Kassel zugeschaltet. Ist auch ganz praktisch ihrem Zuhause mit am nächsten. Das heißt, aus welcher Gegend stammen Sie?
Aus Warburg. Das liegt ziemlich zwischen Paderborn und Kassel.
Und da sind Sie auch groß geworden?
Genau.
In einem quasi Vorort oder in einem Stadtteil von Warburg. Schärfede heißt der. Erzählen Sie uns mal von Ihrem Heimatort.
Ja, der ist klein. Die ersten 5 Jahre habe ich in einem Ort gelebt mit 60 Einwohnern. Dann sind wir immerhin nach Schärfede gezogen mit, ich glaube, knapp 3000. Das war also schon riesig im Vergleich.
Manhattan.
Ja. Und da war für mich ganz klar Fußball zu spielen. Also ich habe da sehr schnell Anschluss gefunden im Fußballverein. Und das war für mich dann sehr prägend, meine ganze Zeit, die ich da gelebt habe, bis ich nach Hamburg gegangen bin.
Und stehen Sie eigentlich da im goldenen Buch der Stadt?
Ist ja nur ein Dorf.
Oder des Dorfes? Gibt es da vielleicht
was? Ich glaube, das hat kein goldenes Buch, nicht, dass ich wüsste. Aber ich stehe immer mal wieder in der Zeitung.
Das ist ja auch schon mal was. Was machen denn Ihre Eltern beruflich?
Die sind jetzt beide befreit von der Arbeit mittlerweile. Mein Papa ist Physiotherapeut und meine Mama Bildungsreferentin.
Das heißt, Sie haben sich dann auch so nach den Turnieren wieder die Hände wieder massieren lassen können vom Papa?
Ja, das ist das eine tatsächlich. Aber vor allem habe ich durch ihn und durch das Aufwachsen mit ihm ganz viel gelernt über Körperlichkeit und über, wie kann ich denn darauf achten, dass ich eben keine Schmerzen bekomme, je nachdem, wie ich stehe, was ist gesunder Stand, wie kann ich auch meine Körperkraft nutzen. Und er hat mir und meinen Brüdern viel vorgelebt, wie wichtig Sport und Bewegung ist. Und deswegen, glaube ich, hat das ein gutes Fundament geschaffen, um eben auch beim Tischfußball schmerzfrei auch nach mehr als 10 Jahren noch am Tisch zu stehen.
Was war denn Ihr Traumberuf als Kind? Da gab es ja noch keine Tischfußballprofis wahrscheinlich.
Also ich wollte einmal, es ist zwar eigentlich kein Beruf, aber ich wollte den Eisdielenmann heiraten, damit ich immer so viel Eis essen kann, wie es geht. Das war eine Zukunftsvorstellung und die andere war Tierarzt werden. Ich habe aber dann im Rahmen eines Girls' Days in der Schule einmal beim Tierarzt zuschauen dürfen und habe gesehen, wie aus einer Katzenmama die Gebärmutter und die noch ungeborenen Babys entfernt wurden. Und danach wollte ich kein Tierarzt mehr werden.
Also dann ging es mit einer normalen Schulkarriere los. Aber womit haben denn Ihre schönsten Kindheitserinnerungen zu tun? Ja, in dieser Fachwerkwelt da in der Nähe von Warburg.
Auf jeden Fall Fußball, weil mein ganzer Freundeskreis, Jungs wie Mädels, haben Fußball gespielt. Das heißt, wir haben uns auch immer einfach getroffen und sind da durch die Felder gelaufen mit einem Ball und haben irgendwelche Szenen nachgespielt, die wir in echten Fußballspielen gesehen hatten und solche Sachen. Generell die Natur zu nutzen, also viel mit dem Fahrrad unterwegs zu sein oder auch zu Fuß und draußen zu sein, immer wieder in neu gebildete, fantasievolle Welten einzutauchen, auch mit meinen Brüdern, die dann als Ritter gekämpft haben und ich als Königin regieren durfte und solche Dinge.
Es gibt ja so alte Burgen bei Ihnen auch.
Ja, passt ja auch das, ganz gut. Genau. Insgesamt sehr behütet auf jeden Fall, alle Erinnerungen, die ich da habe. Und vieles mit Natur und Bewegung verbunden. Und Musik natürlich.
Das ist Ihr anderes Standbein, was Sie später auch dann gelernt haben. Das heißt, Sie haben selber, waren Fan, Musikfan, aber haben auch selber gespielt, Instrument?
Ja, also so wie mein Papa uns das vorgelebt hat mit der Bewegung, so hat Mama uns das vorgelebt, was die Musik angeht. Wir haben ein Klavier zu Hause stehen gehabt, schon seit ich mich erinnern kann. Und sie hat uns immer viel vorgespielt, hat uns aber auch mit einbezogen, hat uns ausprobieren lassen. Wir haben abends oft ein Gute-Nacht-Lied gesungen bekommen. Und für mich war Musik gar nicht wegzudenken. Also das ist für mich schon immer existent und auch immer total wichtig. Ich habe ganz früh schon mitgesungen und habe dann mit 5 auch angefangen, Klavierunterricht zu bekommen. Was ich erst super fand und irgendwann fand ich es richtig kacke und wollte unbedingt aufhören. Und dann hat Mama mich gezwungen, weiterzumachen.
Aber es hat sich am Ende ausgezeichnet.
Total, ich bin im Nachhinein wahnsinnig dankbar. Aber in dem Moment fand ich es blöd.
Und gab es irgendwelche Bands, Musikerinnen, Musiker, die Sie verehrt haben? Irgendwelche Heldinnen, Helden der Kindheit, der Jugend?
Ja, meine beste Freundin und ich, wir haben die No Angels immer nachgespielt, weil wir die so toll fanden.
Also Sie waren 2 No Angels?
Ja, aber das war ja variabel. Wir konnten ja auch mal jemand anders von den No Angels sein. Also das war ganz gut, dass wir zu zweit 5 Möglichkeiten hatten.
Und das erste Konzert, auf dem Sie waren, das erste größere, war was?
Ich glaube, ich war noch nicht auf größeren Konzerten. Ich mag Menschenmassen nicht so gerne.
Tatsächlich, als jemand, der so die Musik lebt und liebt, eigentlich noch nicht jemand anders mal zugeschaut im Großen.
Also doch schon. Ich glaube, das Größte war wahrscheinlich Dermot Kennedy in Hamburg. Aber das ist nicht, ich bin da nicht so entspannt und kann dann die Musik auch nicht dementsprechend aufnehmen. Deswegen mag ich eigentlich lieber kleinere Locations.
Mhm. So, und wo sind Sie hingegangen? Wo ging man denn da hin in Warburg, wenn man irgendwie in die Disco will?
Da gab es keine. Also was es gab, war eine Kneipe, die war in Wälder. Das ist ein Nachbarort von Warburg. Und in dieser Kneipe kann man entweder tanzen oder trinken und quatschen. Oder es gibt einen ganz kleinen Raum mit Kicker. Und da meine Freundinnen alle tanzen gegangen sind und ich das absolut nicht wollte, bin ich Kickern gegangen.
Und das war schon der Wendepunkt, der Einstieg in die Kickerei oder kam das dann erst später?
Das war wie so ein kleiner Vorgeschmack. Also ich habe da dann immer mal wieder dran gestanden und habe auch erste Tipps bekommen. Aber rückblickend war das furchtbar schlecht, was ich da gemacht habe. Ich habe aber gedacht, ich bin ziemlich gut. Und deswegen habe ich in Hamburg, als ich dahin gezogen bin, dann auch weitergemacht, auch in den Kneipen. Und da hat sich das immer noch so angefühlt, als wäre ich ziemlich gut. Bis ich dann mal einmal mitgenommen wurde zu einem Training von einer Ligamannschaft. Es war sogar in Anführungszeichen nur 4. Liga, aber das war eine so andere Welt. Und ich dachte, ich könnte da locker mithalten, aber konnte ich nicht. Und das hat dann, das war der Wendepunkt, glaube ich, weil das hat meinen Ehrgeiz geweckt.
So, aber vorher stand natürlich noch ein Schulabschluss. Dann haben Sie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht.
Ja.
Und was war dann tatsächlich die Überlegung, in welche Richtung es gehen könnte beruflich bei Ihnen?
Also ich wollte auf jeden Fall nicht Musik zum Beruf machen, weil ich Angst hatte, dass ich dann die Kreativität verliere. Und nach dem freiwilligen sozialen Jahr habe ich Musik zum Beruf gemacht. Also ich bin ein bisschen da reingerutscht, würde ich sagen. Ich war an der Stage School in Hamburg, eigentlich nur für so ein Workshop-Wochenende. Und die sagten dann am Ende, ja, man kann hier diese Abschlussaufführung des Workshops auch als Aufnahmeprüfung machen. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und dann haben die mich genommen. Und dann bin ich erst in diese Musical-Welt so ein bisschen reingerutscht. Das war dann vor allem Tanz, Gesang und Schauspiel. Ich habe mir aber nach, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr das Kreuzband gerissen, also das Knie mit noch weiteren Bändern, dann doch etwas lädiert. Und daraufhin musste ich diese Ausbildung abbrechen. Dann bin ich an die Hamburg School of Music gegangen, auch in Hamburg. Und das war für mich so der richtige Start, Musikerin zu werden. Weil da ging es dann plötzlich auch um ganz andere Ebenen von Musik.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Maura Pormann, Singer-Songwriterin mit Ballgefühl.
Ja, wir haben schon gehört, Kindheit und Jugend in Ostwestfalen und dann Umzug nach Hamburg an die Hamburg School of Music. Wie war es denn überhaupt dann so in Hamburg? Es war ja doch mal eine Multiplikation der Einwohnerzahl.
Ja.
Wie ging es Ihnen in der Großstadt?
Es war total schön. Also ich finde Hamburg an sich schon total schön und ich hatte das Gefühl, ich werde da auch sehr herzlich aufgenommen. Und das hat mich dann natürlich darin bestärkt, auch dort zu bleiben. Ich habe da sehr schnell Anschluss gefunden, nicht zuletzt auch über die Kickerszene und da bin ich immer noch tief verwurzelt, weil ich auch eben über 10 Jahre dort gelebt habe und aktiv dort gekickert habe. Und das wäre, glaube ich, in keiner anderen Stadt so möglich gewesen.
Ja, und dann haben Sie diese Ausbildung als Musikerin zunächst mal gemacht, wahrscheinlich noch neue Instrumente dazugelernt, nämlich?
Also ich bin mit Klavier natürlich reingegangen, was ich von der Kindheit an gelernt hatte und mit Gesang als Hauptfach. Wir haben aber auch in andere Bereiche reingeschaut, das heißt mal Schlagzeug geschnuppert, Gitarre hatte ich als Nebenfach. Wir haben viel Rhythm and Groove gelernt, also Elemente, die ich zwar oberflächlich kannte, aber nie so vertieft hätte ohne die Schule.
Und das war ja eigentlich eine Berufsausbildung. Das heißt, was wäre denn eigentlich, wenn es jetzt ganz normal weitergelaufen wäre, was wäre daraus geworden?
Das ist ja weitergelaufen, die habe ich abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt staatlich anerkannte Profimusikerin im Bereich der Popularmusik.
Und das heißt in der Praxis?
Das heißt in der Praxis, dass ich eine fundierte Ausbildung habe, mit der ich verschiedene Berufsmöglichkeiten hätte. Ich habe mich entschieden, nach der Schule zum einen noch ein weiteres pädagogisches Jahr zu machen. Da ging es also viel um Didaktik und auch praktische Berufserfahrung als Musiklehrerin. Aber wir haben parallel auch schon unser Projekt gestartet. Lieblingsfarbe Schokolade hieß das. Das war ein Musikkabarett-Duo mit Hanna Silberbach zusammen, kommt auch aus Bayern. Und wir haben jahrelang zusammen auf der Bühne gestanden und deutsche humorvolle Musik gemacht. Und das ist eben aus diesem, ja, aus dieser Ausbildung raus entstanden.
Also eine Zwei-Frau-Band, Sie waren viel unterwegs mit Songs über Küchengeräte, Liebe, Männer und Frauen,
ja.
Über die ganzjährige Allwetter-Speckrolle. Erzählen Sie mal über diese Songs ein bisschen.
Also wir haben mit unserer eigenen Art von Humor viele Alltagssituationen in Musik verwandelt. Wie eben schon die angesprochene Allwetter-Speckrolle, die völlig in Ordnung ist und über die sich doch jeder freuen sollte, sie zu tragen. Oder über Marc, der am liebsten sich selber mag. Und der zum Beispiel, der war inspiriert von einem echten, jetzt sind wir wieder beim Kickern, Kickerspieler. Den habe ich beim Turnier kennengelernt. Also der weiß das auch, der hat den Song gehört und sich herzlich darüber amüsiert. Aber in dem Song heißt es zum Beispiel, der Marc mag am liebsten sich selber. Das nicht zu tun wäre für ihn unvorstellbar, denn kein anderer gibt ihm so oft recht wie er. Und deshalb mag sich der Marc auch so sehr. Und der sagte dann sowas wie, also eigentlich bin ich ja perfekt. Aber nur zu 98%, also mehr jetzt nicht. Und solche Sachen hat er in einer Tour rausgehauen und da musste ich einfach was drüber schreiben.
Ja, und mit diesem Programm sind Sie dann durch Deutschland gezogen, waren auch in Bayern viel unterwegs. Hab mal geschaut, Sie waren auch in Nürnberg, in Würzburg und so weiter. An was erinnern Sie sich noch, an besonders schöne Momente mit dieser Band?
Immer wenn das Publikum mitgesungen hat. Das ist für mich bis heute, wenn ich auf der Bühne stehe und man hört und spürt, dass die Leute die selbstgeschriebenen Songs von mir oder von uns mitsingen, das berührt mich total und macht mich auf eine ganz wunderschöne Art und Weise glücklich.
Und dafür sind Sie dann unter anderem auch geehrt worden in Ihrem Heimatkreis Höxter in Westfalen. Da haben Sie den offiziellen Kulturpreis 2016 bekommen. Wie kam diese Ehrung bei Ihnen an, bei Ihren Eltern?
Ich weiß gar nicht, meine Eltern.
Ob die es mitbekommen haben?
Doch, mitbekommen schon. Die waren auch bei der Verleihung dabei. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich solche Sachen nie gemacht habe, wie auch beim Kickern, um irgendeine Ehrung zu bekommen, sondern immer, weil ich das Ausüben selbst so gerne mache. Das heißt, es geht mir viel mehr um den Prozess und ich denke, dass das an der Art und Weise, wie meine Eltern reagiert haben, auch spürbar war, dass es bei denen ähnlich ist. Also die Ehrung ist total toll und ich freue mich darüber, aber es wäre auch fein, wenn ich sie nicht hätte. Also es wäre auch in Ordnung, wenn ich keine Weltmeisterin wäre und einfach nur aus Leidenschaft und gerne spiele, auch wenn es nicht gut wäre.
Ja, diese Leidenschaft zum Tischfußball, der ja zu Ihrem Beruf letztlich wurde. Sie haben schon erzählt, ein Wendepunkt war letztendlich eine schwere Verletzung als aktive Fußballerin. Kreuzbandriss, was noch alles?
Innenband und Meniskus.
Also Vollkatastrophe. Was ist da passiert?
Ach, ich bin umgeknickt und der Fuß ist stehen geblieben, aber das Knie ist weggebrochen.
Oh.
Und dann bin ich aufgestanden und dachte erst, ich könnte noch normal weiterlaufen. Und dann habe ich aber angefangen zu wimmern und konnte gar nicht mehr laufen. Und dann war das Problem, das war sonntags und ich bin direkt zu einem Arzt gegangen, der noch offen hatte oder der Notdienst hatte. Und der hat sich das angeguckt und meinte, nö, da ist nichts. Und hat mich nach Hause geschickt, ohne Krücken, ohne alles. Und dann wurde das immer schlimmer. Und zwei Tage später bin ich dann durch die halbe Stadt gehumpelt, bis ich einen Arzt gefunden habe, der mich aufgenommen hat. Ja, der hat sich das dann angeguckt und meinte, nee, da müssen wir etwas mehr machen.
Ja, das hat dann die aktive Fußballkarriere praktisch beendet.
Ja.
Und war aber der Auftakt letztendlich, manchmal ist ja auch aus was Schlechtem kommt manchmal was Gutes.
Genau.
Ist in diesem Fall dann so gewesen mit dem Tischfußball, dass Sie da so reingerutscht sind. Sie haben schon erzählt, Sie haben dann mal erstmal gleich so Ihre Grenzen aufgezeigt bekommen von einem Viertligisten, aber es hat Ihren Ehrgeiz geweckt.
Richtig.
Und was hat das dann ausgelöst?
Neugier. Ich wollte das unbedingt auch lernen, weil ich darin auch die Chance gesehen habe, dass wenn ich dann nochmal zurück in meine Heimat komme, in die Kneipe, wo ich ja früher schon mal gespielt habe, dass ich, wenn ich das jetzt lerne, denen das so richtig zeigen kann. Da hatte ich dann doch Lust drauf. Und einfach auch direkt wirklich eine Faszination für die Ästhetik, die da drin stecken kann. Also was für ästhetische Bewegungen und Ausführungen möglich sind an diesem Kickertisch, den ich nie so eingeschätzt hätte.
Es klingt fast so, als ob Sie über jemanden reden, den Sie lieben.
Ja.
Ist es eine Liebe?
Ja, sonst wäre ich nicht so lange mit so viel Freude dabei, glaube ich.
Denn Sie müssen auch richtig viel trainieren vor Turnieren.
Ja, das Training ist das eine, aber also ich hatte mein erstes richtiges Down 2022, nachdem wir Weltmeister mit dem Team geworden sind. Weil das so ein großes Ziel gewesen ist, dass ich danach erstmal gedacht habe, ja, aber was soll denn jetzt kommen noch? Also da war ich eine ganze Zeit lang erstmal, dass ich gar nicht so Interesse hatte, weiterzuspielen. Dann habe ich mir aber zum Glück auch diesen Freiraum gegeben, erstmal Abstand zu nehmen vom Tisch. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich wieder zurückgefunden habe.
Sehr interessant, dass Sie es sagen, weil im Moment hat man viel auch darüber gehört, dass bei Olympioniken sowas ausbricht nach Olympischen Spielen, so ein Down.
Ja, kann ich total nachempfinden.
Was passiert da? Was würden Sie sagen?
Also das ist ja nichts, was man plötzlich macht, so eine Weltmeisterschaft. Das heißt, man bereitet sich schon eine ganze Zeit darauf vor und der Kopf ist darauf vorbereitet, der Körper, das Mindset. Und dann kommt jetzt dieser Tag und es ist ja wie, wenn man sich auf den Geburtstag freut. Da ist auch die Vorfreude schon so intensiv, dass dadurch natürlich der Tag zu was Großem wird. Aber dann ist ja auch erstmal wieder vorbei. Und dann fällt mit einem Mal all das ab, was man gemacht hat. Und im besten Fall hat man gewonnen und geht also als Sieger da raus. Ich bin aber auch schon Vize-Weltmeister geworden. Das heißt, ich habe darauf hingearbeitet und habe am Ende doch nicht gewonnen, obwohl es natürlich trotzdem eine tolle Leistung ist. Aber da fällt sowas Großes weg und da entsteht eine Leere, weil das ja vorher unglaublich viel Raum eingenommen hat. Und ich glaube, dass man diese Leere erstmal wahrnehmen und aushalten muss.
Aber Sie eignen sich offensichtlich ganz gut für diesen Sport. Und was ist es Ihrer Meinung nach, was der Grund dafür ist? Hat das auch mit Ihrer Musikalität zu tun, mit der Geschicklichkeit in den Händen oder was ist es?
Ich glaube, dass ich insgesamt ein gewisses Bewegungstalent habe, also ein Talent dafür, Bewegungen nachzuahmen und auszuführen, auch abseits vom Kickertisch. Ich glaube, dass mir Klavierspielen und Gitarrespielen auf jeden Fall geholfen haben. Es ist keine Voraussetzung, aber dass ich meine Hände so unabhängig voneinander gut bewegen kann und auch bewusst nur eine Hand ansteuern kann gedanklich, das glaube ich ist schon ein Vorteil. Ich habe eine große Neugier für Dinge und Dinge zu lernen. Das heißt, das hält mich dann auch lange dran, auch durch Frustrationsphasen durchzugehen. Und ich denke, dass die Dinge zusammengekommen sind mit einer gesunden Portion Ehrgeiz und Disziplin und ich deshalb so einen Weg beschreiten konnte.
Und wenn man im Doppel spielt, stelle ich mir zumindest vor, ist es ja wahrscheinlich so ein bisschen so wie beim Autofahren, wenn man Kupplung und Gas irgendwie setzt und in Relation bringt, weil ja einer bedient quasi oder eine Torwart und Abwehr, diese beiden Stangen,
ja,
und die andere Person dann jeweils den Sturm und das Mittelfeld. Das heißt, man muss ja so ineinander greifen. Ist es so ein bisschen wie das Spiel aus Kupplung und Gas?
Ich überlege gerade, womit ich es am besten vergleichen würde. Es ist auf jeden Fall, wie Sie schon beschreiben, also da greift was ineinander. Und man kann versuchen, das einfach nur nebeneinander herzumachen. Aber es ist immer noch eine ganz andere Einheit, die da entstehen kann, wenn man wirklich gemeinsam agiert, wenn man sich gemeinsam mit Defensive und Offensive auseinandersetzt. Also ich würde sagen, das eine sind zwei Zahnräder, die laufen, ohne sich zu berühren. Und die laufen eben auch beide und das ist okay. Aber das andere, wenn man als Einheit agiert, sind zwei Zahnräder, die eben ineinander greifen und dadurch eine ganz andere Kraft auch entwickeln können.
Wir gehen in die Schlussrunde mit meinem heutigen Gast, der Weltmeisterin im Tischfußball, Maura Pormann, Mitte 30 und jetzt schon seit über 10 Jahren in dieser Tischfußballszene. Blick zurück, wie hat denn dieser Tischfußball Ihr Leben verändert?
Ich glaube, dass ich mir mein Leben nie vorstellen konnte ohne Fußball in meiner ganzen Jugend, bis ich dann zwangsweise beim Fußball aufhören musste. Und jetzt hat das Tischfußball übernommen. Ich kann mir mein Leben nicht vorstellen ohne Kickern.
Also Sie sind ja in neue Welten eingetaucht, haben ganz neue Leute kennengelernt. Ist das eigentlich ein besonderer Menschenschlag, die Tischfußballerinnen und Fußballer?
Ich finde schon, ja. Es ist eine sehr herzliche und willkommen heißende Community. Nach all dem, was ich erfahren habe, sind die meisten auch wirklich interessiert daran, ihr Wissen weiterzugeben und sich gegenseitig besser zu machen, also auch auszutauschen. Das heißt, da ist schon mal eine sehr wohlwollende Grundstimmung. Und dazu, finde ich, sind die meisten einfach total nett und interessiert. Und es ist immer schön, auf Turniere zu fahren, weil man Leuten begegnet, mit denen man gerne Zeit verbringen kann.
Das heißt, wenn Sie jetzt in die Welt rausfahren, beispielsweise in die Niederlande oder in die USA, Sie hätten sofort eine Anlaufstation, wo Sie anrufen können und dann können Sie auch gleich da bleiben.
Ich würde auf jeden Fall über 2, 3 Ecken dann jemanden finden, der wüsste, wo da in der Gegend gerade gut zu kickern ist oder wen man da kennen kann.
Nun sind Sie ja Profi. Gibt es denn eigentlich auch ein Ablaufdatum, so wie beim Profifußball, wo meistens mit 35 Schluss ist? Wie lange kann man das auf hohem Niveau machen?
Das ist, glaube ich, bisher noch recht individuell. Also es gibt immer mehr jetzt, die bei den Senioren teilnehmen, weil natürlich all die, die jetzt die letzten Jahre gespielt haben und jetzt langsam die 50 passieren, bei den Senioren mitspielen dürfen. Es gibt einige doch immer noch sehr gute Spieler, die zwischen 60 und 70 Jahre alt sind. Aber man muss auch sagen, dass diejenigen, die jetzt neu nachkommen, also die als Kinder angefangen haben und jetzt 16, 17, 18 sind, dass die schon einen Riesenvorteil davon haben, dass sie so jung sind, also auch eine ganz andere Reaktionsgeschwindigkeit mitbringen und dass sie eben so früh angefangen haben, dass das für die total natürliche Abläufe alles
sind. Die mit den Fingern eh so schnell sind, wegen Handy und wegen Computerspielen.
Genau, genau.
Die haben eine Reaktionszeit von Millisekunden.
Ja.
Das wird schwierig für Sie, Frau Pormann. Da
Nein.
kommt was.
Also doch auf gute Art und Weise ist das schwierig und herausfordernd, aber was man nicht einfach mitbringt, sondern was man nur bekommen kann durch viel Spielen, ist die Erfahrung. Und die macht total viel aus. Und davon habe ich mittlerweile eine Menge.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, Sie deuten auch das, was Sie da sehen im Gegenspieler. Sie lesen da Dinge drin, Sie sehen Dinge voraus. Und daraus hat sich noch ein neues Feld für Sie ergeben. Sie sind auch Rednerin, Beraterin geworden, halten Keynotes auf Tagungen. Erzählen Sie uns mal von diesem Standbein.
Ja, also Kickern habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das Spannendste für mich ist, wenn es auf diese mentale Ebene geht. Also sowohl mit dem Gegner, aber auch mit sich selbst. Die Auseinandersetzung mit eigenen Emotionen, Gedanken, der Umgang mit sich in Drucksituationen und solche Dinge. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eine Mentaltrainerausbildung zu machen. Das habe ich in Hamburg gemacht, am Institut für Sport und Psychologie. Und das wiederum fand ich dann so spannend und so schön, auch die Selbstbegegnung, die da drin steckte, dass ich noch ein Psychologiestudium hinterhergeschoben habe. Und das Ganze bildet jetzt ein total gutes Fundament, um eben diese mentale Ebene, die sich ja für viele Menschen auch auf andere Bereiche übertragen lässt, aufgrund meiner Kicker-Story als Keynote zum Beispiel vorzutragen. Also als kleiner Inspirationsvortrag, wie man übers Kickern seine eigenen Dinge daraus ziehen kann, die man mitnehmen kann in Alltagssituationen, in Drucksituationen. Und das finde ich auch wiederum total schön, dass das eben andere Menschen erreichen kann.
Also was kann man vom Tischfußball fürs Leben lernen?
Dass, wenn man sehr viel darauf schaut, was die anderen machen, man sehr viel Energie verschenkt, die man eigentlich bräuchte, um selber wirklich das zu tun, was man machen möchte.
Also quasi ein Appell für mehr, wie soll man sagen, selber aktiv sein, auch im Spiel den Gegner nicht zu ernst zu nehmen, sondern lieber zu gucken, wo steht man selber?
Es geht nicht ums nicht ernst nehmen, es geht eher um dieses, oh Mensch, jetzt hat der sowas Gutes gemacht oder der hatte nur Glück oder was ist da passiert, dann ist man ja mit den Gedanken die ganze Zeit im Außen und bei dem anderen. Wenn ich aber sehr viel sachlicher und analytischer daran gehe und gleichzeitig meine Energie einsetze und auch meine Emotionen, um mich selber auf mein bestes Level in dem Moment zu bringen, dann habe ich persönlich davon einen viel größeren Vorteil und kann ein besseres Spiel machen, als wenn ich mit den Gedanken nur beim Gegner bin.
Nun sind Sie ja selber ein, würde ich mal sagen, eher analytischer Mensch, jemand, der sich kontrollieren kann, rational ist. Würden Sie das unterschreiben?
Zum Teil.
Flippen Sie auch mal aus?
Nicht, dass ich wüsste.
Am Tisch? Also am...
Nee, ausflippen nicht. Da bin ich eher mal... Also es kommt mal vor, dass ich menschlich enttäuscht bin von jemandem. Aber nee, ausflippen ist, glaube ich, nicht mein Ding. Also ich bin dann zwar schon emotional und auch ziemlich empathisch, was auch ein Nachteil werden kann. Aber ausflippen, auch so Wutanfälle oder sowas, das musste ich mal in der Schauspielzeit, sollte ich mal wütend sein. Und ich wusste gar nicht, wie man das macht.
So, und bei diesem Tischfußball, Sie machen es ja jetzt schon lange. Was würden Sie sagen, was treibt Sie jetzt gerade an?
Ich habe mich entschieden, jetzt nochmal von meiner langjährigen Torwartposition nach vorne zu wechseln in den Sturm. Das habe ich früher schon mal gemacht und ich bringe da auch ein Grundverständnis für mit. Aber das ist nochmal eine ganz neue Trainingsaufgabe. Und die möchte ich jetzt annehmen. Also ich will nochmal ein anderes Level auf anderer Position erreichen.
Das heißt, die beiden vorderen Stangen bedienen.
Genau.
Und die nächste WM ist wann und wo?
Die ist 2028 und soweit ich weiß, steht noch nicht fest, wo.
Aber Sie werden da sein.
Das ist zumindest der Plan. Wenn da jetzt nichts zwischenkommt, dann bin ich da.
Das war unser heutiger Gast, die amtierende Weltmeisterin im Tischfußball, Maura Pormann, die uns aus Kassel zugeschaltet war. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Alles Gute.
Dankeschön.